NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. In der Katalonien-Krise will der spanische Ministerpräsident jetzt die Autonomie der Region einschränken. Dazu auch unser Kommentar. Beim EU-Gipfel suchen die Mitgliedsländer eine gemeinsame Linie gegenüber der Türkei und natürlich für die verfahrenen Brexit-Verhandlungen. Grüne und Liberale haben heute wieder eine Koalition sondiert. Die SPD bekommt einen neuen Generalsekretär und Sachsens designierter Ministerpräsident präsentiert seine politische Vorstellungen. Kataloniens Regierungschef Puigdemont hat mal wieder ein Ultimatum verstreichen lassen, bis zu dem er klarstellen sollte, ob Katalonien sich nun für unabhängig erklärt oder nicht. Spaniens Ministerpräsident Rajoy kontert mit Artikel 155 der spanischen Verfassung. Mit dem kann er die Autonomierechte Kataloniens zeitweise aussetzen. Marc Koch ist unser Korrespondent in Barcelona und ich habe ihn gefragt, welche Möglichkeiten dieser Artikel 155 denn bietet.
Er bietet erstmal ganz abstrakt Möglichkeiten, um die Regierung einer autonomen Region, die den Boden der Verfassung verlassen hat oder gegen Gesetze verstoßen hat, die in der ganzen Nation gelten, zur Ordnung zu rufen. Welche Maßnahmen das genau sind, das schreibt dieser Paragraph allerdings nicht vor. Das müssen jetzt erstmal Regierungsjuristen ausarbeiten. Das soll am Samstag dann in einer Sondersitzung des Kabinetts beschlossen werden. Angewendet wird er wohl auf jeden Fall. Das wird die Regierung beantragen. Und wie weit sie dann geht, muss man sehen. Sie kann einzelne Dienste der öffentlichen Verwaltung außer Kraft setzen oder unter ihre Kontrolle stellen. Sie kann Beamte, führende Beamte suspendieren. Sie kann möglicherweise, das sind sich Verfassungsjuristen nicht ganz einig, sogar die Regierung absetzen und sie durch Technokraten, Beamten, wen auch immer sie für geeignet hält, zumindest zeitweise einsetzen.
Wie funktioniert das denn? Schreibt Rajoy dann Puigdemont einen Brief, in dem steht, Sie sind entlassen?
Das wird er erstmal so machen, aber natürlich wird Puigdemont diesen Brief in die Rundablage versenken und wird sagen, das interessiert mich überhaupt nicht. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Regierung in Barcelona einfach ignoriert, was sie an Anweisungen aus Madrid bekommt. Das kommt ja öfter mal vor, dass die Zentralregierung eine autonome Region anweist, etwas zu tun. Das wird in Barcelona gerne ignoriert und einfach nicht beachtet. Und das ist die ganz große Frage, wie diese Maßnahmen, die man sehr kompliziert im Senat beschließen lassen muss, also in der zweiten Kammer des spanischen Parlaments nach einer sehr, sehr sorgfältigen Prüfung und Anhörung, dann sind sie freigegeben und dann müssen sie angewandt werden. Aber die Frage ist, wie macht man das? Denn Gewalt sieht der Paragraph eigentlich auch nicht vor. Es ist also nicht so, dass der 155 erlauben würde, jetzt mit der Armee oder mit wem auch immer dann neue leitende Funktionäre einzusetzen. Das weiß noch keiner so genau, wie das gehen soll.
Wenn die Katalanen das jetzt alles verhindern wollten, was könnten sie dann tun?
Das Allereinfachste wäre, wenn Carles Puigdemont seine Unabhängigkeitserklärung zurückziehen würde und würde sagen, das nehme ich von der politischen Agenda. Das kann er tun, dann wäre der Konflikt gelöst und er wäre politisch tot. Das will er nicht sein, deswegen muss er natürlich jetzt gucken, dass er Zeit gewinnt und das hat er in der Tat auch durch die Antwort heute. Denn jetzt ist dieser Prozess in Gang gesetzt, das wird mindestens eine Woche dauern, bis der beschlossen ist und dann nochmal bis Ende des Monats, bis er greift. In der Zeit hat er noch Möglichkeiten, sich etwas zu überlegen, zum Beispiel Neuwahlen ausschreiben und sagen, ich habe den Dialog angeboten. Madrid hat mehrfach nicht geantwortet bzw. ihn abgelehnt. Mehr kann ich nicht tun. Jetzt wählen wir neu und dann sehen wir weiter.
Marc Koch war das, unser Korrespondent aus Barcelona. Wenn Spaniens Zentralregierung sich auf den Artikel 155 beruft, dann wäre es das erste Mal seit Inkrafttreten der spanischen Verfassung von 1978, dass diese Regelung angewandt wird. Und Ministerpräsident Rajoy hat immer wieder verkündet, er wolle den Artikel eigentlich gar nicht anwenden, also die Autonomie Kataloniens auch nicht untergraben. Aber er sehe sich dazu gezwungen. Nur das löst das eigentliche Problem auch nicht. Was nun? Madrid und Barcelona. Marc Dugge kommentiert.
Es ist ein Drama, das sich in Katalonien abspielt und noch dazu ein völlig unnötiges. Katalonien ist eine florierende Region im Norden Spaniens mit weitreichenden Autonomierechten. Eine weltoffene Region Europas, die nicht umsonst Millionen Touristen in jedem Jahr besuchen. Die Katalanen sind kein unterdrücktes, ausgebeutetes Volk, wie ihnen manche Separatisten weismachen wollen. Im Gegenteil. Unter der spanischen Verfassung und als Teil der EU konnte Katalonien zu dem werden, was es heute ist. Eine Region, die ihre sprachliche und kulturelle Identität selbstbewusst entfalten kann. Wenn Separatisten sich beklagen, dass die spanische Regierung mit Franco-Methoden gegen die Katalanen vorgeht, dann ist das Unsinn. Die Franco-Diktatur ist seit 40 Jahren vorbei. Doch gerade jetzt läuft Katalonien Gefahr, viel zu verlieren. Hunderte Unternehmen, die Katalonien seinen Wohlstand beschert haben, haben ihren Unternehmenssitz bereits in andere Teile Spaniens verlegt. Schon klagen Hoteliers über Buchungsrückgänge. Vor allem aber ist das Miteinander in Katalonien in Gefahr. Die Gesellschaft spaltet sich dort zwischen Gegnern und Befürwortern der Unabhängigkeit. Und genauso sehr entfremden sich viele Katalanen vom Rest der Spanier und umgekehrt. Es ist müßig, darauf zu verweisen, dass die Separatisten nicht in der Mehrheit in Katalonien sind. Sie sind genug, um dem Land Probleme zu bereiten. Carles Puigdemont, der katalanische Ministerpräsident, wird all das auch beobachten können. Wäre er ein verantwortungsvoller Politiker, dann würde er dem Theater jetzt ein Ende setzen. Das könnte er ganz einfach tun. Er müsste nur Neuwahlen ausrufen. Die Regierung in Madrid würde den Weg zum Artikel 155 aussetzen, also darauf verzichten, Autonomierechte Kataloniens aufzuheben. Beide Seiten würden Zeit gewinnen. Zeit für Debatten, für Überzeugungsarbeit, für Deeskalation. Und dann würden bei den kommenden Regionalwahlen die Karten neu gemischt. Die Debatte über die Unabhängigkeit Kataloniens wäre nicht vorbei. Sie könnte aber mit ruhigerem Blut geführt werden. Carles Puigdemont scheut die Neuwahlen. Vieles deutet darauf hin, dass seine Partei dort abgestraft würde. Aber mit seinem Handeln nimmt er nicht nur seine Region, sondern das ganze Land in Geiselhaft. Er hat den Boden der Verfassung schon lange verlassen, hat gegen spanische wie katalanische Gesetze verstoßen. Damit lässt er der spanischen Regierung keine andere Wahl, als den ungeliebten Artikel 155 anzuwenden. Ein Schritt, der die Fronten noch weiter verhärten und noch mehr Schaden anrichten könnte, als ohnehin schon geschehen ist. Nicht umsonst flehen bisher separatistenfreundliche Zeitungen Puigdemont an, nicht weiter auf Konfrontation zu setzen. Bei seiner Rede im Parlament vor 10 Tagen gab sich Puigdemont wieder sehr staatsmännisch. Wenn er wirklich ein Staatsmann ist, dann sollte er jetzt einlenken. Es steht mehr auf dem Spiel als seine Partei. Es geht um nicht weniger als die Zukunft Kataloniens, Spaniens und Europas. Um Frieden, Sicherheit und Wohlstand für Millionen Bürger. Es ist Zeit, dieses unnötige Drama schnellstens zu beenden. Puigdemont kostet es gerade mal einen Satz. Zeit hat er noch. Noch.
Den eskalierenden Machtkampf um Kataloniens Unabhängigkeit kommentierte Marc Dugge im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Brexit-Verhandlungen kommen nicht vom Fleck, weil die EU unzufrieden ist mit dem, was London vorlegt. Und das ist eine ziemlich blöde Voraussetzung für den EU-Gipfel, der heute begonnen hat. Denn die britische Premierministerin Theresa May hätte so gerne Fortschritte und die wird sie möglicherweise nicht sehen. Ob es Ergebnisse geben wird, ist auch bei einem anderen Gipfelthema unklar. Das ist das Verhältnis zur Türkei. Aus Brüssel, Kai Küstner.
Bisweilen wird ein EU-Gipfelfahrplan sogar von einem Fernsehduell beeinflusst. Im Redewettstreit mit SPD-Kandidat Martin Schulz vor der Bundestagswahl sah sich Kanzlerin Merkel beim Thema Türkei zeitweise in die Enge getrieben und versprach daraufhin, genau dieses Thema ihren EU-Kollegen aufzutischen. Womit dann feststand, beim Gipfel würde der Tagesordnungspunkt Türkei beim Abendessen aufgerufen werden.
Ich werde mich auch dafür einsetzen, dass die Vorbeitrittshilfen, die wir geben, durchaus eingeschränkt werden.
Erklärte die deutsche Kanzlerin jetzt in Brüssel. Diese angesprochenen Finanzhilfen darf man sich getrost als eine Art Gehhilfe für sämtliche EU-Beitrittskandidaten vorstellen, damit die Demokratien in diesen Staaten sozusagen laufen lernen. Was die Türkei betrifft, so ist aber aus Sicht Merkels festzustellen,
die gesamte rechtsstaatliche Entwicklung in der Türkei bewegt sich nach meiner Auffassung in die falsche Richtung.
Daher wird nun innerhalb der EU darüber geredet, den Geldstrom einzudämmen und in die richtigen Bahnen zu lenken. Völlig stoppen können wird man die Zahlungen wohl kaum. Solange die Türkei offizieller Beitrittskandidat ist. Viel interessanter als das, was Merkel zur Türkei sagte, war aber das, was sie nicht sagte. Seit dem TV-Duell ist nämlich Regierungslinie, dass man ein offizielles Auf-Eis-Legen der Beitrittsgespräche befürwortet. Doch in dieser Frage hat Berlin innerhalb der EU allenfalls eine Handvoll Mitstreiter. Zu wenig also. Weshalb Merkel diese Frage vor Journalisten auch gar nicht erst anschnitt. Dafür lobte sie Ankara für dessen Verhalten in der Flüchtlingspolitik. Hier sei die Europäische Union, so die Kanzlerin, mit dem EU-Türkei-Abkommen auch Verpflichtungen eingegangen. Auch hier geht es also ums Geld.
Indem wir auch zusätzlich zu den bereits gegebenen 3 Milliarden Euro weitere 3 Milliarden für die nächsten Jahre versprochen haben. Und dieses Versprechen sollten wir auch einhalten, denn dieses Geld kommt den Flüchtlingen zugute. Und noch einmal, die Türkei leistet hier Herausragendes.
Um Geld, das die EU nur ungerne zahlt und solches, das sie aus Merkels Sicht bereitwillig zahlen sollte, geht es also vorrangig bei der Türkei. Und es bleibt dabei, die EU will nicht die Seite sein, die die Beitrittstür einseitig zuschlägt. Die Geldfrage ist derzeit auch jene, die bislang spürbaren Fortschritt bei den Brexit-Verhandlungen der EU mit den Briten verhindert. Noch will London diesen vielleicht einzigen Verhandlungstrumpf nicht aus der Hand geben und lässt die EU-Seite im Unklaren darüber, bis zu welchem Umfang sie bereit ist, die sogenannte Austrittsrechnung zu bezahlen. Trotzdem wünscht sich Premierministerin Theresa May zügige Fortschritte in den kommenden Wochen. Ich will ganz dringend eine Einigung beim Thema Bürgerrechte erzielen. So May. Bei diesem Thema, den Rechten von EU-Bürgern auf der Insel und Briten auf dem EU-Festland, bescheinigen in der Tat auch EU-Vertreter, den Verhandlern kurz vor dem Ziel zu stehen. Ob das aber insgesamt reicht, um ab Dezember in Phase 2 der Verhandlungen, also Gespräche über ein Handelsabkommen, einzutreten, lässt die Gipfelabschlusserklärung offen. Die EU jedenfalls, stellte der französische Staatspräsident Macron fest, sei sowohl in der Brexit-Frage als auch beim Streit zwischen Spanien und Katalonien geschlossen. Ob es bei dieser Geschlossenheit bleibt, wenn erst die strittigen Zukunftsfragen, Migration oder Eurozone etwa, angegangen werden, ist eher zweifelhaft. Entscheidungen stehen hier aber erst im kommenden Jahr an.
Die Farbenspiele in Berlin gehen weiter, heute mit Grün und Gelb. Will heißen, die Grünen und die Liberalen sondieren, ob sie zusammen regieren können. Darüber hatte jede der beiden Parteien gestern schon einzeln mit der Union gesprochen. Und das war möglicherweise einfacher als das Treffen heute. Denn Grüne und Freie Demokraten haben sich im Wahlkampf als ziemlich beste Feinde gegeben. Aus Berlin, Christina Nagel.
Die erste Runde, ein Kennenlernen im kleinen Kreis. 6 Grüne, 6 Liberale. Ein Ziel.
Jetzt geht es nun mal darum, sagen wir mal, die Stimmung etwas aufzuhellen, denn gerade zwischen Grünen und uns war es ja in der Vergangenheit nicht besonders herzlich.
Sagt FDP-Vize Wolfgang Kubicki und fasst sich reumütig verschmitzt gleich mal an die eigene Nase.
Ich bekenne mich da auch schuldig.
Im Wahlkampf haben sich beide Parteien nichts geschenkt. Die Liberalen haben zudem bis heute den lautstarken Jubel der Grünen über das Scheitern der FDP bei der Wahl 2013 nicht vergessen. Eine Kerbe, in die Grünen-Chef Cem Özdemir vor der Sitzung, die doch möglichst konstruktiv verlaufen soll, gleich noch einmal haut.
Jetzt geht es erst mal darum, dass man sich kennenlernt. Die FDP war die letzten 4 Jahre ja nicht so oft in Berlin.
Die Augenbrauen von Katrin Göring-Eckardt schießen in die Höhe. Hinter den Kameras wird gekichert. Aber natürlich soll es hier und heute nicht zur Sache, sondern um die Sache gehen, um ein potenzielles Regierungsmiteinander.
Da gibt es ein paar Themen, da kommen wir, glaube ich, gut zusammen, wenn Sie an das Thema Digitalisierung denken, wenn Sie an das Thema Bürgerrechte denken.
Und es gibt Themen, bei denen es richtig schwierig werden wird. Bei der Energie- und Klimapolitik zum Beispiel, beim Thema Steuern oder Europa. Von Knackpunkten oder roten Linien mag nach 3 Stunden aber niemand reden. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer spricht lieber von einer größeren programmatischen Lebendigkeit.
Aber die Atmosphäre scheint mir geeignet, auch auszuloten, was dort weiter möglich sein könnte.
Man habe konzentriert und respektvoll zugehört, sich eingelassen auf die jeweils andere Position. Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, spricht von einer aufgeräumten Atmosphäre und von einem gemeinsamen Interesse, sollte es tatsächlich zu einer Jamaika-Regierung kommen.
Dass wir nicht einfach den ausgetretenen Pfaden der Union folgen wollen.
Gespannt warten nun alle auf morgen, auf das erste Treffen aller 4 Parteien, dann im richtig großen Kreis. Es wird wieder in erster Linie um Atmosphärisches gehen. Konstruktiv soll es natürlich werden und vielleicht auch wieder ein bisschen kreativ.
Aus Berlin war das Christina Nagel. Und von den Sondierungsgesprächen für eine Koalition jetzt zur Opposition. Denn in der ist die SPD ja jetzt, auch wenn sie einstweilen noch am Kabinettstisch sitzt, bis die neue Koalition steht. Die SPD will sich nach der Wahlschlappe offensichtlich auch personell neu aufstellen. Parteichef Martin Schulz will den jungen Abgeordneten Lars Klingbeil zum Generalsekretär machen und damit ein Aufbruchssignal setzen. Aus Berlin, Dagmar Pepping.
Die Personalie ist von der SPD-Spitze noch gar nicht bestätigt. Da regt sich schon Widerspruch in der Partei. Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen fordert eine Generalsekretärin in der Nachfolge des bisherigen Amtsinhabers Hubertus Heil. Beim Neuanfang nach der Bundestagswahl müssten Ämter in Partei- und Fraktionsspitze paritätisch besetzt werden, so die Forderung der SPD-Frauen. Heil hatte nach der Wahl angekündigt, beim Parteitag im Dezember nicht wieder für das Amt des Generalsekretärs kandidieren zu wollen. Medienberichten zufolge will Parteichef Schulz Lars Klingbeil am kommenden Montag den SPD-Gremien vorschlagen. Der 39-Jährige aus Munster in Niedersachsen gehört seit 2009 dem Bundestag an und ist dort Experte für Netzpolitik und Verteidigung. Klingbeil gehört dem konservativen Seeheimer Kreis in der SPD an. Bei der Bundestagswahl gelang ihm gegen den Bundestrend ein Sieg im konservativ geprägten Wahlkreis Rothenburg-Heidekreis.
Dagmar Pepping aus Berlin. Als Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich gestern seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, da hat er auch gleich seinen Nachfolger präsentiert. Michael Kretschmer heißt er und war bisher Generalsekretär der CDU in Sachsen. Die CDU-Abgeordneten im Landtag haben ihm heute mehrheitlich ihre Unterstützung ausgesprochen. Und Kretschmer hat auf seiner ersten Pressekonferenz verkündet, was er mit der CDU in Sachsen vorhat. Er will zum Beispiel deutsche Werte und den Rechtsstaat stärken. Die Reaktionen in Dresden kennt Daniela Karls.
Auf demselben Platz, auf dem er am Tag nach der Bundestagswahl noch ratlos den Verlust seines Bundestagsdirektmandates an die AfD als Magenschwinger kommentiert hatte, nahm Michael Kretschmer heute als potenzieller Durchstarter Platz.
Das ist in der Tat keine leichte Entscheidung für niemanden, der sich jetzt dazu bereit erklärt, weil die Herausforderungen groß sind. Aber ich lebe in diesem Land, ich bin Sachse, mir ist es unglaublich wichtig, dass dieses Land mit diesen großartigen Menschen eine gute Zukunft hat. Und ich möchte meinen Beitrag dafür leisten, dass das auch in Zukunft so ist.
Kretschmer will die nächsten 2 Monate nutzen, um mit Parteimitgliedern im ganzen Land ins Gespräch zu kommen. Dabei wird er Überzeugungsarbeit auch in eigener Sache leisten müssen. Denn auch in der CDU-Fraktion gab es heute bei seiner Kandidatur Gegenstimmen, obwohl die Mehrheit der Fraktion sich dafür ausgesprochen hat, ihn als Ministerpräsident zu unterstützen. Der Landtagsabgeordnete Frank Heidern zu den Diskussionspunkten.
Ich sehe natürlich auch unsere Parteibasis, die dort Bedenken hat, weil der Zeitpunkt ist hier von Schamgrenze die Rede. Das muss innerhalb der Parteigruppierungen, der Kreisverbände noch diskutiert werden. Ich sehe keine Alternative.
Das Argument, dass Kretschmer angeschlagen sei, weil er seinen Direktwahlkreis verloren hat, will beispielsweise der Abgeordnete Andreas Nowak nicht gelten lassen.
Ja, da muss man die Kirche auch mal im Dorf lassen. Also Helmut Kohl hat jahrelang seine Direktmandate nicht gewonnen, war ein guter deutscher Bundeskanzler. Also man kann die Leistung eines Politikers nicht nur daran messen, ob jetzt mal ein Direktwahlkreis verloren geht oder nicht.
Diskussionen gibt es, aber auf die Unterstützung der Fraktion für seinen Weg an die Spitze der CDU in Sachsen kann Kretschmer also offenbar zählen. Um die Parteibasis und auch den SPD-Koalitionspartner von sich zu überzeugen, wird es nun auf den politischen Weg ankommen, den Kretschmer einschlagen will. Seinen Kompass dafür hat er heute schon einmal skizziert.
Wir müssen, glaube ich, in diesen Zeiten, in denen wir sind, klar sagen, dass bei dem Thema Integration, Asyl, wir den Rechtsstaat zur Durchsetzung verhelfen wollen, dass wir deutsche Werte, dass unser Grundgesetz nicht verhandelbar ist. Und dass wir die Partei sind, die das in Deutschland garantiert.
Gleichzeitig sprach Kretschmer auch davon, dass die Großstädte und der ländliche Raum in Sachsen vor unterschiedlichen Herausforderungen stünden, dass aber beide Füße des Freistaates gleich wichtig seien. Ganz klar, das ist das Signal in Richtung Landräte und Bürgermeister, die Kretschmer offenbar mehr einbeziehen will.
Wenn kleine Kinder Durchfall bekommen oder eine Lungenentzündung, dann ist das in der Regel kein Grund zu übertriebener Sorge, sondern ein Fall für den Arzt. Krankheiten wie diese lassen sich gut heilen oder von Anfang an vermeiden. In Europa jedenfalls. In vielen Ländern des globalen Südens aber kommen sie einem Todesurteil gleich. Sie kosten Millionen Kinder unter 5 Jahren das Leben, sagt ein Bericht der Vereinten Nationen. Aus New York, Georg Schwarte.
Jeden Tag sind im abgelaufenen Jahr 2016 weltweit 15.000 Kinder unter 5 Jahren gestorben. Fast die Hälfte davon wurde nicht älter als 28 Tage. Ein jetzt von mehreren UN-Organisationen sowie der Weltbank vorgelegter Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass die Kinder- und Säuglingssterblichkeit im Vorjahr zwar auf ein Rekordtief von 5,6 Millionen toten Kindern gesunken sei, der Anteil der Neugeborenen daran aber stieg um 6 auf 46% an. Die meisten Neugeborenen starben demnach in Südasien, gefolgt von der afrikanischen Subsahara-Region. Während dort jedes 36. Kind seinen ersten Lebensmonat nicht überlebte, stirbt in reichen Industrienationen im Schnitt eines von 333 Neugeborenen. Häufigste Todesursache: Lungenentzündungen und Durchfallerkrankungen. 30% der Säuglinge starben zudem durch Komplikationen bei der Geburt. Es sei ein Skandal, dass Schwangerschaft und Geburt im Jahr 2017 für Mütter und Kinder in vielen Teilen der Welt noch immer lebensbedrohlich seien, so der Gesundheitsdirektor der Weltbank Tim Evans. Indien, Pakistan, Nigeria, die Demokratische Republik Kongo sowie Äthiopien sind allein für die Hälfte aller weltweit gestorbenen Säuglinge verantwortlich. Sollte sich der jetzt abzeichnende Trend fortsetzen, werden zwischen diesem Jahr und 2030 weltweit 60 Millionen Kinder überwiegend an vermeidbaren Krankheiten und Geburtsumständen sterben, so der UN-Bericht.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Polen gibt es seit rund 2 Jahren eine Menge Demonstrationen. Seit 2 Jahren regiert die nationalkonservative PiS und bemüht sich seitdem, die Medien an die kurze Leine zu nehmen, die Gerichte zu kontrollieren und vieles mehr, das den Protest aufgebrachter Bürger provoziert. Wer aber in Polen demonstrieren geht, muss mit massiven Repressalien rechnen. Überwachung, Bedrohung, strafrechtliche Verfolgung. Und zwar von Seiten der Regierung. Das hat Amnesty International heute kritisiert. Aus Warschau Jan Palukat.
Die Menschenrechtsorganisation hat 15 Fälle untersucht, friedliche Demonstranten, die eingekesselt, verhört worden seien und gegen die nun ermittelt werde. Die Schriftstellerin Klementina Suchanow sagt, sie sei unter anderem vor dem Parlament von Polizisten regelrecht attackiert worden, als sie dort friedlich ihre Meinung geäußert habe mit dem Protestsymbol der Opposition in der Hand einer weißen Rose. Dabei blieb es nicht. Inzwischen hätten sich 10 Vorladungen angesammelt. Wie schnell man jetzt als Bürger zum Feind der Regierenden werden kann. In der Regel beginnt es mit einer Vernehmung, dann geht es vor Gericht. Einige dieser Verfahren habe ich schon hinter, andere noch vor mir. Meistens endet das Ganze mit einer Geldbuße. Zugleich beklagt auch Amnesty International, würden die Proteste insgesamt massiv überwacht, gefilmt, Personalien festgestellt. Dies könne nur einem Zweck dienen, von Protesten abzuschrecken. Die Repressalien stehen in keinem Verhältnis mehr zu den Protesten selbst. Man wird schon registriert, wenn man nur mit einer weißen Rose dasteht. Nur dazustehen gilt unseren Herrschern bereits als Beleidigung. Man wird zum Kriminellen, der abgeführt wird. Tatsächlich hat die Regierung erst die Rechtsgrundlage geschaffen, auf deren Grundlage nun oft vorgegangen wird. Ein neues Gesetz bevorzugt wiederkehrende Veranstaltungen, was de facto dem monatlichen Gedenkmarsch Jarosław Kaczynskis durch Warschau zugutekommt, bei dem der Parteichef und seine Anhänger seines toten Zwillingsbruders Lech und weiterer Opfer der Flugzeugkatastrophe von Smolensk gedenken. Teile der Warschauer Innenstadt werden dazu neuerdings stundenlang abgesperrt. Gegenmeinungen in unmittelbarer Nähe zu artikulieren ist de facto illegal geworden. Amnesty International spricht von einer Monopolisierung des öffentlichen Raums. Draginia Nadaszdin vom polnischen Zweig der Organisation. Wir sehen darin eine willkürliche Diskriminierung von Bürgern. 3 Jahre im Voraus kann so ein bestimmter Raum vorab beansprucht werden. Gleichzeitig ist die Möglichkeit eingeschränkt, eine Gegenmeinung zu bekunden. Das widerspricht internationalen Standards, wonach alle die Möglichkeit haben müssen, ihre Meinung zu sagen. Dass gegen demonstrierende Regierungsgegner offenbar verstärkt ermittelt und vorgegangen wird, wird derweil nicht nur aus Warschau gemeldet. Und am Tag nach Neuauflage der schwarzen Frauenproteste vor wenigen Wochen führte die Staatsmacht Razzien bei Frauenorganisationen im ganzen Land durch, die aber angeblich nichts mit den Protesten selbst zu tun hatten, wie die Behörden versichern. Fazit: In Polen kann man weiterhin gegen den zunehmend autoritären Kurs der Regierung protestieren. Aber inzwischen ist ein Klima entstanden, in dem zumindest ängstlichere Naturen zweimal nachdenken, ob es nicht doch zu riskant ist, auf die Straße zu gehen.
Jan Palukat war das aus Warschau. In Bonn ist heute ein Prozess zu Ende gegangen, der für großes Aufsehen gesorgt hatte. Denn der nunmehr verurteilte Täter hatte ein Paar überfallen, das in der Sieghaue bei Bonn zeltete. Er hatte die beiden Camper mit einer Baumsäge bedroht und die Frau dann vergewaltigt. Dafür haben die Richter des Bonner Landgerichtes den 31-Jährigen heute zu einer Haftstrafe von 11,5 Jahren verurteilt. Einzelheiten von Jochen Hilgers.
Heute blieb der Angeklagte trotz des vergleichsweise harten Urteils erstaunlich ruhig. Bei vergangenen Prozesstagen hatte er immer wieder durch Pöbeleien für Tumulte gesorgt und seine Opfer verhöhnt. Das Landgericht Bonn verhängte 11 Jahre und 6 Monate Haft und lag damit nur knapp unter den Strafanträgen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage, die in ihren Plädoyers 13 Jahre gefordert hatten. Ins Strafmaß floss nicht nur die besonders schwere Vergewaltigung mit ein, auch die vom Gericht festgestellte Tatsache, dass der 31-jährige Angeklagte seinen Opfern Geld und eine Lautsprecherbox geraubt hatte. Der Richter rekapitulierte die Ereignisse der Nacht in seiner Urteilsbegründung. Dazu Landgerichtssprecher Bastian Zech.
Der Angeklagte ist mit hoher Brutalität vorgegangen. Die Opfer sind schwer traumatisiert, sind schwer beeinträchtigt durch die Tat. Sie haben Todesängste ausstehen müssen bei der Tat. Der Anklagte ist mit äußerster Rücksichtslosigkeit aufgetreten, ungeschützter Geschlechtsverkehr, mit allen Risiken, die damit einhergehen können. Und ganz wichtig, er hat hier im Prozess am ersten Verhandlungstag die Geschädigte ganz schlimm beschimpft als Prostituierte und damit, wenn Sie so wollen, nach ihr mit Füßen getreten.
Dem Urteil in dem aufsehenerregenden Prozess folgten heute Dutzende Journalisten aus ganz Deutschland. Die brutale Vergewaltigung der 23-jährigen Studentin aus Freiburg, die in der Bonner Siegaue mit ihrem Freund gekämpft hatte, war von Beginn an auf bundesweites Interesse gestoßen. Die Studentin hatte die Vergewaltigung ohne Gegenwehr über sich ergehen lassen und auch ihren Freund angehalten, nicht einzugreifen. Nach eigenen Angaben hatte sie nur ihr eigenes Überleben und das von ihrem Freund im Sinn. Beide hatten, so sagten sie im Zeugenstand aus, Todesangst. Die Anwältin Nadine Krahe vertrat im Prozess die Interessen des Freundes der Studentin.
Letztendlich gesehen kann keine Strafe der Welt das wiedergutmachen, was der Verurteilte meinem Mandanten und seiner Freundin in dieser Nacht in der Siegaue angetan hat. Hinzu kommt letztendlich noch, dass er hier im Prozess als Geschädigter aussagen musste, die Tatarten seiner Erinnerung nach nochmal durchleben musste, was in der Regel eigentlich retraumatisierend wirkt, sodass ihm eigentlich nur zu wünschen ist, das hier Erlebte so gut wie möglich zu verarbeiten.
Der Angeklagte kann nun theoretisch nach Verbüßung der Hälfte der Haftstrafe in sein Heimatland Ghana abgeschoben werden. Er hatte sich laut seines Anwalts Martin Mörsdorf im Prozess völlig uneinsichtig gezeigt, obwohl DNA-Spuren ihn eindeutig als Täter identifizierten.
Ich habe schon schlimmere Fälle verteidigt, aber ich kann Leute nur beraten, vertreten und verteidigen, wenn die das zulassen, wenn die an mir vorbeigehen, wie hier der Mandant, und meinen Ratschlägen nicht folgen, dann ist das so. Dann muss er aber auch mit den Ergebnissen leben.
Sollte der Ghanaer in sein Heimatland ausgeliefert werden, dann droht ihm ein weiterer Prozess. In Ghana hat der Erbe einer Kakaoplantage nach eigenen Angaben seinen Schwager im Streit erschlagen und war deshalb nach Deutschland geflüchtet.
Vielleicht ist Ihnen das auch schon mal passiert. Auf der Autobahn drängelt einer von hinten und Sie denken, den würde ich gerne mal anschwärzen. Das ist der Grundgedanke des Internetportals Fahrerbewertung, auf dem Sie das Verhalten der anderen beurteilen können, unter Angabe von deren Kennzeichen. Und genau damit hat der Landesdatenschutzbeauftragte NRW ein Problem und das Oberverwaltungsgericht in Münster sieht das genauso. Informationen von Andreas Lorek.
Mal so richtig Frust über unfreundliche Autofahrer rauslassen. Im Internet geht das ganz schnell, leicht und anonym. Das klingt für manche verlockend, andere halten das für bedenklich.
Finde ich nicht gut. Es grenzt meiner Meinung nach an Mobbing.
Ich finde, also man sollte nicht einfach nur so Polizeibeamter spielen.
Gerade sieht man oft, finde ich, Leute auf Behindertenparkplätzen stehen, die definitiv keinen Behindertenausweis haben, und da finde ich es eigentlich gut.
Die Entscheidung des höchsten Verwaltungsgerichts in Nordrhein-Westfalen ist ganz eindeutig. Das Portal in seiner jetzigen Form ist aus Gründen des Datenschutzes nicht zulässig. Jeder kann dort anonym ein Kennzeichen eingeben und das Fahrverhalten bewerten. Daraus errechnet das Portal Schulnoten und jeder kann diese dann abrufen. Einfach ein beliebiges Kfz-Kennzeichen eintippen und nachsehen, wie der Halter dieses Kennzeichens bewertet wurde. Das jetzige Verbot dieser Praxis freut Nordrhein-Westfalens stellvertretenden Datenschutzbeauftragten, denn er befürchtet starke Risiken und Nebenwirkungen.
Das Projekt der Betreiberin fahrerbewertung.de ist allerdings ein Geisterfahrerportal, das auf der Datenautobahn zurück in das Mittelalter führt. Es handelt sich um einen Pranger, der steht diesmal nicht auf dem mittelalterlichen Marktplatz, sondern im Internet. Und die Daten, die einmal im Internet sind, sind weltweit abrufbar, können nicht mehr zurückgeholt werden. Das kann für die einzelnen Betroffenen sehr starke Folgen haben. Das kann dazu führen, dass Arbeitgeber, Versicherungen diese Daten sehen. Und das kann sie ein Leben lang verfolgen.
Solche persönlichen Daten dürfen, so schreibt es das Bundesdatenschutzgesetz vor, nur mit Zustimmung der Betroffenen gesammelt werden. Eine Vorschrift, die Arne Wolters, Betreiber des Online-Portals Fahrerbewertung, nicht versteht.
Es gibt 400.000 Verletzte jedes Jahr, 3.400 Verkehrstote. Das heißt, es ist ein sehr gefährlicher Raum. Und wenn sich da jemand drin bewegt, dann sollte er auch damit rechnen, dass sein Fahrverhalten beobachtet wird.
Aber Arne Wolter muss sein Portal zur Fahrerbewertung jetzt ändern. Das Gericht hat die Auflagen des Datenschutzbeauftragten des Landes bestätigt. Nur die Halter eines Fahrzeugs dürfen die abgegebenen Bewertungen künftig einsehen. Die Einhaltung dieser Vorschrift soll genau überwacht werden, Die Entscheidung zur Fahrerbewertung hat Folgen für andere mögliche Bewertungsportale, meint der stellvertretende Datenschutzbeauftragte NRW, Raul Tjaden.
Wenn aber das Portal erlaubt worden wäre, hätten wir demnächst auch Bewertungen von Nachbarn, wir hätten von Arbeitskollegen über Arbeitskollegen und von Ex-Lebens- und Ehepartnern übereinander im Internet stehen. Und das kann keiner mehr beherrschen, was später mit diesen Daten passiert.
Die Betreiber haben das Urteil zähneknirschend zur Kenntnis genommen. Aber sie machen weiter, denn ihr Ziel bleibt. Sie wollen mit ihrem Portal die Autofahrer zu mehr Rücksicht und weniger Aggressivität im Straßenverkehr aufrufen.
Das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.